Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo. Ich hatte ihn fast vergessen, den Baumwollaugen-Joe. Oder vielleicht einfach auch nur verdrängt. Damit ist es jetzt vorbei. Denn unsere Frauenfußballnationalmannschaft tanzt den Cotton Eye Joe Line Dance. Und wir sprechen gleich drüber. Ja, da sind wohl nur noch Euphorie und siegestrunkener Rausch. Nach dem 2:1 gegen Frankreich steht unsere Frauennationalmannschaft im Fußball-EM-Finale. Und die Kabine, die feiert und tanzt. Und zwar Line Dance zu Rednecks und Cotton Eye Joe. Wie der Tanz zum Feiern passt und die Musik zum Tanz, darüber spreche ich mit Dörte Gerlach. Sie ist Herausgeberin und Verlegerin des mutmaßlich weltweit einzigen Magazins für Line Dance, Living Line Dance, mit Sitz in Dresden. Tag, Frau Gerlach.
Hallo, grüße Sie.
Für alle Tanzferneren ganz kurz vielleicht, Line Dance heißt was?
Line Dance heißt Tanzen in Linien, ganz spontan und simpel übersetzt. Also Tanzen in Reihen, ohne aus der Reihe zu tanzen.
Wie beobachten Sie denn als Expertin die Performance der deutschen Frauen?
Also für mich war das sehr überraschend. Also ich bin ehrlich gestanden Fanin der deutschen Nationalmannschaft und nicht nur der Herren, sondern auch der Damen und war also sehr überrascht, als ich von diesem Tanz gehört habe und ihn dann auch später irgendwann gesehen habe, der ja in den Social Medias auf und ab gespielt wurde und also es war unglaublich. Also
aber was hat Sie denn überrascht?
Ja, einmal die Euphorie natürlich und das andere, dass ein Line Dance getanzt wurde. Und das ist eigentlich das wirklich Überraschende, weil dort muss sich jemand bei der Nationalmannschaft wirklich Gedanken gemacht haben und diese Choreografie gefunden haben. Denn es ist wirklich eine Original-Choreografie, die im Line Dance auch wirklich getanzt wird. Und das ist eigentlich die Überraschung gewesen. Und ich mutmaße, dass in erster Reihe, wenn man sich das anschaut, die Clara Bühl eine der Drahtzieherinnen ist und der, ja, die den Kopf der ganzen Sache wahrscheinlich hat.
Aber nicht des Attentats.
Nein. Aber denn sie sagte dann während der Choreografie, die ja statisch abgetanzt wird, kommt dann irgendwann Freestyle. Und das Freestyle wird dann sofort von den anderen Damen aufgenommen und dann hüpfen alle einfach spontan durch die Gegend. Und das macht einen unglaublich lockeren, tollen Eindruck. Und danach finden sich dann alle aber wieder in der Choreografie zurecht und kommen wieder genau in diese Linien und machen dann nach der Choreografie sozusagen ihren Ablauf weiter. Und das fasziniert mich. Also das war ist toll und Kompliment. Also ich hoffe, dass wir irgendwie die Chance haben, an das DVB-Team ranzukommen, um zu fragen, wie es dazu gekommen ist und wer vor allen Dingen wirklich den Hut auf hat dafür.
Also das beschäftigt Sie gerade, diese Kontaktaufnahme zum DFB. Bleiben wir vielleicht noch bei dem Song Cotton Eye Joe. Welche Bedeutung hat denn der Song in der Line-Dance-Szene?
Also ehrlich gesagt, nicht allzu doll. Also es ist ein Song, also vom Inhalt her spielt er gar keine Rolle. Es wird eher, denke ich, sein, es ist ein Beginner-Tanz, wie man im Fachausdruck bei uns sagt. Also ein Tanz, der eine ganz einfache Choreografie zugrunde legt und wo relativ einfach und schnell Leute, die noch nie was mit Line Dance zu tun hatten, mittanzen können. Also das sind 32 verschiedene Schritte, die man lernt und die merkt man sich relativ einfach und deswegen ist das so ein klassischer Beginner-Tanz für Leute, die mit dem Line Dance anfangen. Und das nehme ich an, dass das auch deswegen vielleicht die Wahl war, warum man diesen Song genommen hat, weil es eine einfache Choreografie ist oder man hat den Song deswegen genommen, weil er einfach gute Laune macht von der Rhythmik her. Aber der Inhalt selber spielt, glaube ich, keine Rolle.
Also das heißt, wenn man jetzt guckt auf Hintergründe, wie der Song ist entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Baumwollplantagen in Louisiana und aus dem spricht eine Faszination, wie aber auch eine Angst vor dem schwarzen Mann. Dieser Kontext, der spielt im Line Dance keine Rolle.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also Linens ist sowas von übergreifend und weltoffen und da spielt überhaupt, also solche Themen überhaupt gar keine Rolle. Also es denke ich eher, dass das wirklich ein ja, rhythmisches Thema sein wird.
Warum passt denn der Line Dance so gut in unsere heutige Zeit, beziehungsweise wie können Sie sich das erklären, dass die Nationalmannschaft jetzt gerade mit Line Dance um die Ecke kommt?
Eine gute Frage, die stelle ich mir im Endeffekt auch gerade. Also, weil ich sag mal, was Besseres kann uns nicht passieren im Line Dance, dass wir so eine Öffentlichkeit hier bekommen. Ich nehme ganz stark an, also Line Dance selber entwickelt sich ja immer mehr zu einem gemeinschaftlichen Tanzen. Man hat also nicht unbedingt das, dass man einen Partner braucht. Also niemand muss Angst haben, dass man seinem Partner auf die Füße tritt beim Tanzen, sondern es wird solo getanzt. Ne? Und das ist der Vorteil beim Line Dance, dass man also allein irgendwo hingehen kann, ich allein mir Übungsstunden gönne und dann gehe ich zu Veranstaltungen, wo dann getanzt wird. Und das kann ich komplett allein machen, bin aber trotzdem in einer Gemeinschaft wunderbar aufgehoben. Also und deswegen spricht das natürlich extrem viele Singles an. Oder Leute, wo der Partner zu Hause ist und eben nicht tanzt. Und das ist ja leider immer noch so, dass die Männer, ohne ihnen jetzt auf die Füße treten zu wollen, aber immer noch weniger tanzen, als es die Frauen wollen. Und deswegen sind also gerade beim Line Dance extrem viele Frauen auch zu finden, die eben dann ihren Sport machen. Und mittlerweile ist es ja auch Sport. Es ist auch als Sport anerkannt. Es gibt Wettbewerbe im Line Dance mittlerweile. Es gibt Meisterschaften bis hin zu Weltmeisterschaften. Also Line Dance ist mittlerweile mehr als nur einfache Tanzen, sage ich mal, auf den Holzstielen und mit Boots. Ne?
Die Fußballnationalmannschaft, der Line Dance und Cotton Eye Joe, da habe ich mit Dörte Gerlach drüber gesprochen im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen.
Gerne, gerne.
Und ich begrüße Sie nun zu einem Gaming-Spezial mit dem Gamer unseres Vertrauens, das ist der Herr Markus Richter. Er wird Ihnen in unserer Gaming-Rubrik vorgespielt die delikatesten Spiele für den Sommer servieren. Exklusive Tetris und Street Fighter 2. Hallo Markus.
Hallo Timo, ich muss gleich am Anfang sagen, mit Tetris kann man nie was falsch machen. Egal, was ich gleich sagen werde, Tetris immer eine gute Idee.
Immer spielen. Aber Tetris ist es ja nicht. Was ist es denn? Was hast du dabei?
Ich habe erstmal was mitgebracht für den Kopf. Das Spiel heißt Not Words, also Knotenwörter übersetzt, und ist so eine Art Kreuzworträtsel für das Smartphone. Und das sieht auch erstmal aus wie ein ganz klassisches Kreuzworträtsel, aber es gibt keine Hinweise für senkrecht und waagerecht für die Worte, sondern in dem Kreuzworträtseldesign sind nochmal so abgegrenzte Bereiche und für die wird dann angezeigt, welche Buchstaben drinstehen, aber so als Buchstabensalat. Man muss dann also überlegen, in welcher Reihenfolge könnten die Sinn ergeben für englische Wörter. Und das Ganze füllt man dann nach und nach also aus. Das ist also, man könnte sagen, so eine Mischung aus Kreuzworträtsel und Sudoku. Und auch wenn das erstmal wenig intuitiv klingt, es funktioniert hervorragend. Es werden regelmäßig neue Puzzle veröffentlicht und es ist die perfekte Gelegenheit, am englischen Wortschatz zu arbeiten. Und was ich auch gut für den Urlaub finde, perfekt für immer mal wieder zwischendurch spielen.
Mhm. Insofern halt Kopfarbeit da eine Rolle spielen soll in dieser Zeit. Ne? Aber wenn ich jetzt mal sage, ich habe ausnahmsweise keine Lust, das Feuilleton zu lesen. Mhm. Hirn raus, Gaming rein, das soll mal das Motto sein. Hast du sowas auch?
Ich habe da tatsächlich etwas vorbereitet, was auch noch eine gute Ausrede für alle ist, die darüber nachdenken, ihren Netflix-Account mit in den Urlaub zu nehmen. Der Streaming-Anbieter arbeitet ja seit einer ganzen Zeit, bietet er ja auch für Mitglieder Smartphone-Games an. Und ganz neu dabei ist der Strategieklassiker Into the Breach, jetzt auch auf dem Smartphone. Und da spielt man auf so einem schachbrettartigen Feld. Insofern ein bisschen Nachdenken ist auch dabei und muss dazu riesige Roboterfiguren platzieren. Die haben, ähnlich auch dem Schach, unterschiedliche Fähigkeiten, die aber etwas gewaltiger sind als bei Läufer oder Springer. Verschiedene Waffen, Heilfähigkeiten und so weiter. Und das Spielfeld wird sowohl in jedem Level, den man spielt, als auch in jedem Spieldurchlauf ganz neu generiert. Es bildet also unendlich lange Abwechslung. Bisschen kleines Vorsicht muss man da anmerken, nicht die Urlaubsstimmung vermiesen lassen. Es spielt in einer Welt, die durch eine Klimakatastrophe komplett unter Wasser gesetzt ist. wer weiß, wann wir auch da sind. Spielerisch ist es aber wirklich ein tolles Vergnügen, gerade auch, weil der Schwierigkeitsgrad ganz gut auf jegliche Fähigkeit angepasst werden kann. Von daher, Kopf ausschalten ist auch eine Alternative und eine unbedingte Empfehlung für Spielspaß auf dem Smartphone.
Und das ist die Kategorie. Jetzt haben wir noch die Kategorie Gaming-Empfehlung für alle, die keinen Urlaub haben oder haben wollen und Lust auf ein komplexeres Setting haben. Was ist da der Sommertipp?
Da habe ich den sozusagen, man könnte sagen, heimlichen Games-Hit des Sommers mitgebracht. Und das dürfte sicherlich auch ein bisschen am Protagonisten liegen. Man hört es, man spielt in Stray nämlich eine Katze. Und der Anfang ist dabei erstmal so harmlos und süß, wie es klingt. Man träumt zusammen mit seinen Katzenfreunden durch die Welt, aber dann wird es natürlich dramatisch. Man stürzt ab und landet dann in so einer seltsamen, verlassenen, futuristischen Welt. Typische Cyberpunk, Blade Runner-Ästhetik. Alles ist so ein bisschen verfallen, aber voller Computer, digitalen Neonfassaden und später dann auch so humanoide Roboterwesen. Und es stellt sich heraus, die Menschheit, die ist da irgendwie abhanden gekommen und die Stadt, in der man ist, ist so ein ganz abgeschlossenes System und irgendwie soll man da wieder an das mysteriöse, vielversprechende draußen zurückkommen. Und dabei hilft dann auch eine künstliche Intelligenz in Gestalt einer Drohne, die wir finden. Und die ermöglicht dann Kommunikation mit diesen Robotern, die es da gibt, das Aufsammeln von Gegenständen und auch das Lösen von so kleineren Rätseln. Da kann man also Türschlösser zum Beispiel mit öffnen und da eröffnen sich dann neue Wege. Und es gibt dann natürlich auch Gegner, gefährliche Monster oder Polizeiroboter, mit denen man sich manchmal Verfolgungsjagden liefern muss.
Mhm. Aber wie ist denn da das Leben als Katze? Ich stelle mir das ja immer sehr angenehm vor. Fressen und gekrault werden, ein bisschen rumschnurren noch. Aber wahrscheinlich ist das zu positiv, die Vorstellung.
Das ist ein bisschen zu positiv, obwohl man sagen muss, das kann man da auch machen. Die EntwicklerInnen haben sich sehr viel Mühe auf die Details da gegeben. Man findet also immer wieder Katzenspielzeug und auch so Liegeplätze, wo man sich wirklich bequem hinlegen kann. Und dann sieht das ganz süß aus. Die Kamera fährt so um die schlafende Katze drumherum. Man kann auch per Knopfdruck um die Beine streichen. Und auch die Welt, wenn man die entdeckt, so über schmale Bretter geht, über hohe Dächer oder so enge Durchschlupfmöglichkeiten erkundet, die vermittelt tatsächlich etwas von der Katzenperspektive. Aber das muss man leider sozusagen auch anmerken, die Steuerung ist etwas behäbig. Man kann sich nicht völlig frei bewegen, sondern die führt dazu, dass man immer wieder anhalten muss, sich ausrichten muss, weiter bewegen muss, anhalten muss. Und das bricht immer wieder diesen Spielfluss. Also ja, die geschmeidige Traumkatze, die man sich vorstellt, die kommt da leider nicht so ganz zum Zug. Und das ist dann aber, muss man auch wieder sagen, letztlich was, das fehlt zur Perfektion, aber ist dann kein riesengroßes Problem. Und das liegt auch daran, dass man zwar eine süße kleine Katze ist, aber das Thema eher ernst ist, die Erforschungsreise einer untergegangenen Welt nämlich. Und dabei kann man sich aber ein bisschen Zeit lassen. Und diese Spielwelt, durch die man da geht, die kann man sich dann tatsächlich so lesen, dass hier Dystopien für Cyberpunk Wirklichkeit geworden sind. Ja, also man stellt sich eine Welt vor, da gab es Konzernkontrolle, Gier, Technisierung und dadurch dann Zerstörung der Umwelt und Gesellschaft. Und das hat dazu geführt, dass die Menschheit sich auslöscht und den Nachlass kann man sich anschauen. Und das ist dann dieses Spiel. Und die Message ist so ein bisschen süße Katze. Aber die Nachricht ist, es geht auch ohne euch Menschen und es ist auch gar nicht so schlecht und es ist im Ende irgendwie wenig subtil, aber ich fand es eine starke Aussage. Von daher, sowohl süße Katze als auch starke Nachricht, auch hier von mir eine klare Empfehlung.
Und ich bleibe mit einer Vision zurück nach diesem Gespräch, nämlich das Spiel, das wirklich nur daraus besteht, dass ich als Katze sitze oder mich so auf den Rücken lege und eine Hand runterfährt, die zum Kraulen ausholt. Und das ist eigentlich schon alles. Aber das war jetzt natürlich hier komplexer. Also die Sommerempfehlung für GamerInnen von Markus Richter. Stray für PlayStation und Windows PC gibt es das. Und NotWorlds und Into the Breach für Smartphones. Dankeschön.
Sehr gerne und viel Spaß.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen von Rade Jan Juszewicz.
Nach der jüngsten Antisemitismuskritik an der Documenta fordert die FDP einen vorläufigen Stopp der Kunstschau. Die neuerlichen Antisemitismusvorwürfe offenbarten einen Abgrund, sagte FDP-Generalsekretär Gir Saray. Die Documenta müsse sofort unterbrochen und umfänglich auf weitere antisemitische Werke und Inhalte überprüft werden. Auf der Documenta waren zuvor weitere als antisemitisch kritisierte Motive gefunden worden. Nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen hatte ein Besucher entsprechende Darstellungen im Museum Fridericianum bemerkt. Die beiden Gesellschafter der Documenta, die Stadt Kassel und das Land Hessen, haben die Leitung mittlerweile aufgefordert, die diskutierten Zeichnungen bis zu einer angemessenen Kontextualisierung aus der Ausstellung zu nehmen. Eine externe Expertise sei dringend notwendig. In Moskau hat der Prozess gegen die Journalistin Marina Ovsyannikova begonnen. Ovsyannikova hatte Mitte März während einer Nachrichtensendung im russischen Sender Pervyi Kanal ein Plakat mit der Aufschrift »Kein Krieg« in die Kamera gehalten. Sie verbrachte danach mehrere Monate im Ausland und arbeitete unter anderem kurzzeitig für die deutsche Zeitung Die Welt. Erst kürzlich hatte sie nahe des Kremls erneut gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die Staatsanwaltschaft wirft Ovsyannikova vor, die russische Armee diskreditiert zu haben. Zu Prozessbeginn sagte sie laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Prozess gegen sie lediglich zur Einschüchterung der Menschen dienen solle, die sich gegen den Krieg wenden. Dieser sei ein Verbrechen der russischen Regierung. Der jüdische Dachverband European Jewish Association hat die Absage einer Versteigerung im US-Bundesstaat Maryland gefordert. Bei der Auktion sollen heute Hinterlassenschaften aus dem Umfeld Adolf Hitlers versteigert werden. Der Verkauf dieser Gegenstände sei abscheulich, erklärte der Verbandsvorsitzende Rabbi Menachem Margolin in einem offenen Brief. Seinen Angaben zufolge sollten unter anderem eine Golduhr und eine Bonbonschale Hitlers versteigert werden, sowie ein Hundehalsband, das Eigentum seiner Partnerin Eva Braun war. Nazi-Hinterlassenschaften gehörten gegebenenfalls in ein Museum, aber sicher nicht in eine Auktion, betonte Margolin. Der Brief wurde von mehr als 30 jüdischen Vertretern aus Europa und Israel unterzeichnet. Die katholische Reforminitiative Out in Church erhält den Hamburg Pride Award. Die Auszeichnung soll am Samstagabend bei der offiziellen Eröffnung der Pride Week überreicht werden, so der Verein Hamburg Pride. Mit dem Preis werden Personen des öffentlichen Lebens und bundesweite Kampagnen gewürdigt, die Vorbildcharakter für die LGBT-Community und die Gesellschaft in Deutschland haben. Die Initiative habe der Öffentlichkeit die unhaltbaren Zustände in der katholischen Kirche in Bezug auf die Diskriminierung queerer Mitarbeitenden offengelegt, hieß es zur Begründung. Damit habe man auch all den Menschen eine Stimme gegeben, die tagtäglich Angst, Anfeindungen und psychischem Druck innerhalb der Kirche ausgesetzt seien. Im Rahmen der Initiative Out in Church hatten sich im Januar rund 125 Mitarbeitende und Mitglieder der katholischen Kirche öffentlich als queer geoutet. Sie fordern unter anderem eine Überarbeitung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen, damit Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung keine Kündigung fürchten müssen.
Ja, herzlich willkommen nochmal. Und Sie hören jetzt einen Mann, der sich so aufregt, wie man sich wahrscheinlich nur aufregen kann.
If you look at those posts, those really are the ultimate form of bullying. And it pissed me off.
Das ist ultimatives Mobbing, das regt mich auf. Das sagt ein Jäger. Ein Jäger des meistgehassten Mannes im Internet. Und das ist ein Mann, der Frauen bloßgestellt hat, dafür verurteilt wurde inzwischen. Und über die Jagd nach diesem Mann gibt es jetzt eine Netflix-Doku, über die sprechen wir gleich. Eine Website, auf der Frauen herabgewürdigt werden, intime Bilder von ihnen hochgeladen, ohne ihr Wissen und der kommentierenden Community zum Fraß vorgeworfen. So eine Website war Is Anyone Up? Und der Täter, der diese Website Anfang der 2010er Jahre betrieben hat, der galt als der meistgehasste Mann im Internet. Jetzt ist die dreiteilige Doku da über die strafrechtliche Jagd nach diesem Mann, Hunter Moore. Die heißt The Most Hated Man on the Internet, ist gestern auf Netflix gestartet und Kompressorkollege Matthias Dell hat die gesehen. Hallo Matthias.
Hallo.
Was war das für eine Website und was ist Hunter Moore, der ja heute erst 36 Jahre alt ist, für ein Typ?
Also dieser Hunter Moore war so ein feierfreudiger Typ, der irgendwie gern Party gemacht hat, sich im Umfeld von Bands bewegte und eigentlich diese Seite mal gedacht war, um Nachtclubs zu bewerten. Hatte dann aber Erfolg damit, dass man eben Frauen heruntermachte, indem da gegen deren Willen Nacktbilder hochgeladen worden sind. Da geht es also praktisch um so männliche Dominanz- und Trophäengefühle, die auf so Worte wie herumkriegen oder erobern heißen. Es war also auch stark manipulativ. Die Leute wurden stellenweise dazu getrieben, diese Bilder an ihn zu schicken. Leben. Gleichzeitig gab es Ex-Freunde, die dann das für einen Spaß hielten oder sich rächen wollten, eben für nicht verkraftete Trennungen da Bilder hinzuschicken. Und es wurden aber auch Social-Media-Accounts gehackt, um intime Bilder auszuholen und auf die Seite zu stellen. Und das führte natürlich, das bilanziert die Doku-Serie jetzt auch, zu sehr viel beschädigten Leben bis hin zu Suizidversuchen. Und das besonders Fiese war eben, dass diese zur Schaustellung, diese Nacktbilder und Intimbilder immer gekoppelt waren an verfügbares Informationsmaterial aus Social-Media-Accounts. Das heißt, man konnte dann sofort sehen, welcher Facebook-Account dazu verlinkt war. Und das hat die ganze Sache natürlich nochmal anders öffentlich gemacht.
Also eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Wie erzählt die Dokumentation diese Geschichte?
Na, vor allem als Kampf gegen Hunter Moore. Also wie es praktisch gelingt, ihm das Handwerk zu legen. Man könnte auch sagen, ihn zur Strecke zu bringen. Da wirken verschiedene Kräfte. Eine ganz wichtige ist Charlotte Laws. Das ist die Mutter einem Opfer, die eben anfängt, selbst zu recherchieren, die andere Opfer kontaktiert, die dem Hacking auf die Spur kommt, Dossiers anlegt, um das Ausmaß dieses Mobbings besser zu protokollieren und dafür den ganzen Tag dann vorm Rechner sitzt, also selbst praktisch besessen davon ist, dieser Geschichte auf den Grund zu kommen.
From like 6 a.m. until I go to bed at 9 p.m. I'm obsessively on the computer getting information, compiling information about Hunter Moore and the victims. It's the only way to fight against someone like Hunter Moore because he's obsessed with what he's doing. I mean, that's all he does.
Also die ist dann praktisch wie so ein Schatten, also genauso obsessiv wie Moore, sagt sie, mit dem Ziel, ihn eben daran zu hindern, weiterzuarbeiten. Und sie kontaktiert dann auch das FBI und Journalistinnen und die treten in der Serie dann auch auf, auch so ein Ex-Marine, der dann Webseiten macht und der selbst Mobbing-Opfer war und eben seinen eigenen Kampf kämpft, um die Webseite vom Netz zu nehmen.
Das klingt, um in die Filmgeschichte zu greifen, ein bisschen wie Die Jagd nach Hunter Moore oder Bring mir den Kopf von Hunter Moore. Also wenn gleich so verschiedene Leute versuchen, den Bösewicht zu fangen quasi.
Genau, also wir haben es eigentlich mit dem Western zu tun. Der Western ist ja praktisch die Erzählung des Kapitalismus, wenn man will. Es gibt Land, rechtsfreien Raum und das muss irgendwie quasi ins Grundbuch eingetragen werden. Die Verluste werden natürlich nicht so gut bilanziert, aber im Prinzip ist das eigentlich hier der Fall. Wir haben den rechtsfreien Raum des früheren Internets und wir haben eigentlich, wenn man sich an die glorreichen Sieben erinnert, da gibt es ja so Banditen, die so ein mexikanisches Dorf natürlich, kein indigenes, terrorisieren und dann Hilfe bekommen. Das ist halt das, was an das Drangsalieren durch Hunter Moore und seine Community, seine quasi Verbündeten, seine Bande erinnert. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Leute, die stellenweise miteinander, aber stellenweise unabhängig voneinander quasi arbeiten und versuchen, ihn zur Strecke zu bringen, was man dann sagen müsste. Eben Charlotte Laws, Ex-Marine, Journalistin und schließlich kommt auch, wenn man so will, die Kavallerie, nämlich das FBI. Und es gibt da auch Szenen, die in der Doku so angelegt sind, also die was von so einem Showdown haben, quasi modernes Duell, wenn man so will. Der Mann von Charlotte Laws, der Stiefvater ihrer Tochter ist, der ist nämlich Anwalt und der steigt irgendwann quasi ins Spiel ein, als er den Drohbrief an seine Frau findet und dann schaltet die Kamera so auf Gegenlicht und man sieht den Schattenriss und er greift dann nicht zur Pistole, sondern zum Telefon, um halt dem Anwalt der Gegenseite ein Ultimatum zu stellen, dass in 30 Minuten das Bild der Stieftochter darunter soll und der Vorteil ist eben, dass er für die Stieftochter so arbeiten kann und wenn das nicht passieren würde, dann würde er halt Hunter Moore mit einem schnellen Prozess belangen und dann würde viel mehr Geld zur Debatte stehen.
And I told him it would cost his client huge fees, whereas my client, who was my stepdaughter, had a free lawyer. That was a piece of good fortune. I said this is a really good deal for your client. All he has to do is remove one picture from his site and if he doesn't, I will file action and it will cost him thousands. You know that, I know that, and you've got 30 minutes to get it done.
Wenn man das gerade noch gehört hat, das Auflegen des Telefons, das hat ja schon so ein bisschen was von dem Spannen einer Pistole.
Jetzt ist das alles schon ein paar Jahre her. Heute reden wir über noch andere Formen der Belästigung in Apps, aus sozialen Netzwerken, über Bots. Ist denn die Doku auch interessant als eine quasi mediengeschichtliche Erzählung darüber, wie es damals war und was heute anders ist?
Nein, ansatzweise würde ich sagen. Also es gibt natürlich diese Erinnerung an diese Zeit, in die man dann zurückgeht, wo man merkt, wie Twitter damals auch noch anders gewesen ist und so weiter. Und das hat auch ein bisschen von der Anmutung her, die Doku-Serie hat so eine Bildschirm-Desktop-Erzählgeschichtsansatz. Das heißt, man guckt dann das Bild an, auf dem Postings einlaufen, auf dem auf eine Maus, auf einem Schreibtisch was verschiebt. Und es gibt auch Momente, in denen irgendwie quasi darüber nachgedacht wird, welche Medien spezifisch für was dieser ganze negative Ruhm, den sich der Hunter Moore aufbauen konnte, auch so gehasst zu werden, mit diesem Hass zu leben, das so auszustellen, das ist vor allen Dingen etwas Internettypisches, wie die Serie es nahelegt. Es gibt dann nämlich den Moment, wo er in so einer Hybris, wie die Serie sagt, in eine Talkshow, nämlich die von Anderson Cooper, geht und da dann auch mit Opfern seiner Handlungen konfrontiert wird. Und das ist ein interessanter Moment, weil plötzlich das Bild da ist und nicht mal die Anonymität. Und weil das Fernsehen andere Gesetze hat als das Internet, wie einer der Zeitzeugen, der auch Opfer war, in der Serie beschreibt.
I think Hunter thought he was bulletproof, but then he got on Anderson Cooper's stage. You know, he came off like a dick. You know, he thought that that internet persona, that attitude that he was able to kind of edit and prune for an online audience, he thought that that would translate to TV, but it absolutely didn't.
Und so wird also erklärt, wie da Moore sich im Prinzip verkalkuliert hat mit diesem Schritt in die Öffentlichkeit, die eine andere ist als das Internet. Aber man muss schon sagen, solche Reflexionen über das medienspezifische Selbst sind eher seltener. Es geht vor allen Dingen um diesen Web-Western, der halt zeigt, wie Hunter Moore das Handwerk gelegt wurde.
Matthias Dell über den meistgehassten Mann des Internets. Die Doku The Most Hated Man on the Internet läuft seit gestern bei Netflix. Danke, Matthias.
Bitte sehr.
Wären Sie im luxemburgischen Esch, dann würden Sie eine Explosion hören, und zwar eine Explosion der Radiokunst. Da gibt es gerade ein Megafest der Radiokunst, 100 Tage lang mit allen, die in der Szene Rang und Namen haben und die 100 Tage lang Programm machen im Projekt der RadiokünstlerInnen Sarah Washington und Knut Aufermann. Für uns war Esther Schelander da und hat beobachtet, wie das funktioniert. Experimentelles Radioprogramm machen im Umfang von fast einem ganzen Tag.
Tag 38. Los geht es um 14 Uhr. Vor uns liegen 22 Stunden Programm.
Hello, this is Echo.
Gestaltet werden diese von der Klangkünstlerin Echo Rowe.
This is Echo, you're listening to...
Echo Rowe geht noch zur Highschool. Sie ist 15 Jahre alt. Songs aus den Charts, unter anderem von Justin Bieber, von Adele, von Billie Eilish, von Taylor Swift, von Dojo Cat, verlangsamt die Künstlerin. Dehnt sie aus auf eine Stunde. Hier im Hintergrund zu hören ist der Song Industry Baby von Lil Nas X und Jack Harlow. Eigentlich ein sehr poppiger Song mit Rap-Elementen. Verlangsamt klingt er plötzlich so. Als wäre die Luft raus. Dort, wo einst knackige Beats saßen, ist jetzt ein Flirren, ein Rauschen, ein langsames Dahinwabern. Echo Rowe mischt es mit Sounds aus ihrem Alltag, zum Beispiel mit Aufnahmen aus ihrer Schule. Echo Rowe bricht die Strukturen auf und ermöglicht es uns, in sie einzutauchen. Es geht um das ganz genaue Hinhören. Nach 22 Stunden ist das Programm abrupt vorbei.
Das ist toll hier, das da draußen.
Desorientierung.
Ja, das ist eine Garage.
Man hört irgendwelche Menschen miteinander sprechen. Wo sind wir hier gelandet?
Es ist schon 12 Uhr.
Wir haben so einen schönen Tisch.
Du, es ist schon 12 Uhr. Wir sind schon.
Außerdem haben wir jeden Tag eine zweistündige Live-Sendung.
Knut Aufermann ist einer der beiden Köpfe hinter dem Projekt.
Das sind nämlich die anderen 2 Stunden, die zu den 24 Stunden pro Tag noch fehlen. Und die wird jeden Tag live aus einer anderen Küche gesendet.
Jeden Tag um 12 ist das Projekt bei irgendwem zum Mittagessen. Die Menschen, die sie besuchen, haben sie zuvor kennengelernt. Zum Beispiel auf der Straße oder in irgendeiner Bar.
Und zwar geht es da eigentlich nur ums Kochen und Essen und Quatschen und miteinander abhängen.
Ah, das wäre nett. Ich zeig dir, wie du das schneiden musst. Also sie sind gewaschen, gell?
Was wir hören, wirkt alltäglich, geradezu banal.
So, ich würde sagen, irgendwie so.
Und manchmal, ja, es darf auch langweilig sein. Also es ist ja ein völlig anderer Ansatz von Radio. Es ist nicht, es ist keine Bespaßung, es ist keine Informationsveranstaltung, es ist keine, ihr dürft auf keinen Fall abschalten, irgendwie Quotenmatch.
In Zeiten von On-Demand-Lösungen, in Zeiten, in denen Storytelling präzise sein soll, auf den Punkt genau, in solchen Zeiten entzieht sich dieses Projekt jeder Verwertungslogik. Es kommt sperrig daher, geradezu aufgeblasen, feiert Langsamkeit, Alltag und Redundanz. Tag 40. Mal wieder ist es 14 Uhr, Start des neuen Programms. Komponiert wurde es von der Klangkünstlerin Maya Öster. Zu hören sind langgezogene Soundflächen, darauf Durchsagen aus dem Zug. Eine Reise in Echtzeit mit imaginären Elementen. Eben noch in Thessaloniki gibt es plötzlich einen Zwischenstopp in Osaka.
We are following a kind of a same idea about a real-time trail, but at the same time there is a lot of other countries blending in, like stations from all over the world. And I like that. I think that is also something that happens to me when I go on these long journeys, that I fall off of the kind of reality and dip into another mental stage.
Slow Radio ist wie eine lange Zugfahrt. Man sitzt stundenlang. Draußen rauscht die Welt vorbei. Man hat Tagträume. Und dann, irgendwann, ist es vorbei. Man ist angekommen. Radio Art Zone ist schwelgerische Fülle und Zumutung zugleich. Niemand kann all das anhören, schon gar nicht 100 Tage hintereinander. Das Projekt feiert noch einmal das, was das lineare Radio ausmacht, den Jetzt-Moment. Den Moment, der unwiederbringlich vorbei ist, sobald er verhallt.
Im Moment schallt es aber noch. Sie können reinhören in das Projekt Radio Art Zone unter radioart.zone.